Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es klingt wie ein Bankraub-Thriller. Verletzte Leute, Einbruch in eine Bank, einem wurde die Fingerkuppe abgebissen und einer der Täter wurde erschossen von einem Jäger. Die Übeltäter waren zwei Wildschweine in Heide in Schleswig-Holstein. Aggressive Wildschweine, über die sprechen wir jetzt gleich hier in Deutschlandfunk Nova. Und wir fragen uns, warum die Tiere sich eigentlich so nah an uns rantrauen, an uns Menschen. Außerdem Thema bei uns Gurkenwasser. Köstlich, Pascal Fischer aus unserem Team. Du als Sportler, was soll das bringen, Gurkenwasser?
Na, das hilft schon so, wenn du Krämpfe hast, nicht aus den Puschen kommst. Das hilft gegen diese Krämpfe wohl.
Hast du schon mal getrunken, Gurkenwasser?
Also nicht zu dem Zweck, aber so aus Spaß, ja. Ich mag das. Ja.
Bah! Am Mikrofon ist Ralf Günther. Wir sprechen auf jeden Fall über Gurkenwasser und was das bringen soll. Gleich hier.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe aber auch mal ein leckeres, fantastisches Wildschwein-Ragout gegessen in der Toskana. Köstlich. War mein erster Gedanke heute, als wir über Wildschweine gesprochen haben, hier in Deutschlandfunk Nova. Ums Essen und um Wildschwein-Ragout geht es allerdings nicht, sondern um Heide, eine Stadt in Schleswig-Holstein. Dort haben zwei Wildschweine in der Fußgängerzone randaliert, haben einen Bäckerladen gestürmt, haben Leute aus dem Laden geprügelt. Einer Frau wird die Hose zerrissen, einem Mann die Fingerkuppe abgebissen. 4 Verletzte insgesamt. Am Ende haben die Wildschweine dann tatsächlich noch eine Bank gestürmt, wo eines der beiden von einem Jäger erschossen wurde, das andere Wildschwein konnte entkommen. Milena Stillfried ist Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Was waren das denn für Schweine? Norddeutsche Killereber.
Also das sind eigentlich dieselben Wildschweine, wie wir hier im Rest von Deutschland und sogar von Europa haben. Bei Wildschweinen gibt es eigentlich nur eine Art und natürlich gibt es ein paar Unterarten, aber wir haben hier, wie gesagt, überall die gleiche Unterart, die nennt sich Sus scrofa scrofa. Und dementsprechend sind auch die Wildschweine in Heide, ja, gehören zu dieser Gruppe dazu.
Das sind diese borstigen, dunkelbraun bis schwarzen Wildschweine.
Genau.
Und angeblich sollen diese Wildschweine ziemlich aggressiv gewesen sein und Menschen attackiert haben. Wäre das ein natürliches Verhalten?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also natürlich sind Wildschweine wehrhaft, das hat man ja gesehen, aber natürlicherweise ziehen Wildtiere und auch Wildschweine im Besonderen sich eher zurück. Also sie vermeiden normalerweise den Kontakt zu Menschen. Oft kommt es gar nicht zu Begegnungen, weil die Wildschweine sich eben, sobald sie den Menschen bemerken, zurückziehen und die Menschen das gar nicht mitbekommen. Das, was da passiert ist, ist eigentlich ein totaler Sonderfall. Also ich kenne mich leider in Heide nicht so gut aus, aber so vom Hören erscheint das für mich eigentlich so, als würden die Wildschweine nicht regelmäßig in der Stadt sein. Wahrscheinlich ist das für die ein völlig neuer, erschreckender Lebensraum gewesen, der sie in Panik versetzt hat, sodass sie eben ein völlig unnatürliches Verhalten gezeigt haben. Denn normalerweise sind Wildschweine sehr, sehr lernfähig, sehr anpassungsfähig. Und wir haben ja hier in Berlin zum Beispiel sehr viele Wildschweine auch in der Stadt. Und normalerweise verhalten sie sich dort auch eher ruhig und es kommt da nicht ständig zu Überfällen. Solche Konflikte oder Probleme wie da entstehen halt wirklich nur in Sondersituationen, wenn die Wildschweine gestresst sind, oder das kann auch passieren, wenn Wildschweine verletzt sind oder ihre Jungtiere in Gefahr sehen, dann kann sowas mal passieren, aber wie gesagt, natürlich ist das eigentlich nicht.
Jetzt leben doch Wildschweine eher in waldreichen Gegenden, zumindest verstecken sie sich im Wald. Hier im Norden gibt es nicht ganz so viel Wald. Überrascht Sie da das Vorkommen der Wildschweine dort oder leben die überall über ganz Deutschland verteilt gleichermaßen?
Also gleichermaßen nicht. Da gibt es sicherlich immer noch Orte, wo sie häufiger vorkommen. Allerdings überrascht es mich nicht, dass sie auch in waldärmeren Gebieten vorkommen, weil sie sicherlich sehr viel Landwirtschaft haben in dem Gebiet. Und gerade Mais- oder Rapsfelder sind für Wildschweine unheimlich attraktiv. Da finden sie eine wunderbare Deckung, sie finden gute Nahrung und das ist für Wildschweine total anziehend und fast noch attraktiver oder genauso attraktiv wie Wälder.
Die Berliner Wildschweine, ist das so wie bei Füchsen? Die kommen einfach gerne in die Stadt, weil es halt hier viel zu essen gibt, aus Mülleimern raus und so?
Genau, sie kommen gerne in die Stadt, das ist richtig. Sie fressen dort in der Stadt tatsächlich auch sehr viel natürliche Nahrung. Das haben wir auch herausgefunden durch eine unserer Studien. Aber sie lernen eben, dass auch in der Stadt ja erstmal vom Menschen keine direkte Gefahr von ausgeht für die Wildschweine, also dass sie hier eben auch genügend Nahrung finden, dass sie hier Versteckmöglichkeiten finden und sie gewöhnen sich völlig an die Nähe zum Menschen und haben auch eigentlich keine Angst mehr.
Wie entwickeln sich denn in Deutschland die Wildschweinpopulationen? Werden es immer mehr? Und wenn ja, woran läge das?
Also ja, das ist schon der Fall, dass die Wildschweinpopulation ansteigt. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist eigentlich in ganz Europa so. Das eine habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen, ist eben auch die Landwirtschaft, die sich ein bisschen verändert. Durch, wie gesagt, einen starken Maisanbau gibt es sehr viel Nahrung für die Wildschweine. Dann gibt es natürlich mittlerweile sehr viele warme Winter, wo dann viele der Nachkommen oder der kleinen Frischlinge nicht mehr erfrieren. Das sind eigentlich sehr, sehr gute Bedingungen für die Wildschweine und deshalb vermehren sie sich immer mehr.
Wenn ich jetzt nicht angegriffen werde von so einem Eber, der mir hinterherrennt und dann mich anspringt mit seinen Hauern, gibt es irgendwelche anderen gesundheitlichen Gefahren für uns Menschen, die von diesen Schweinen ausgehen?
Also es gibt sicherlich ein paar sogenannte zoonotische Erkrankungen, die von Wildschweinen oder generell Wildtieren auf Menschen übertragen werden können. Das Ansteckungsrisiko ist aber eigentlich eher gering. Also hier, es gibt immer mal wieder natürlich Fälle, dass Wildschweine Krankheiten haben, aber durch das bloße Vorbeigehen besteht da eigentlich keine Gefahr, dass man sich mit irgendwas ansteckt.
Wir knutschen ja nicht mit denen.
Genau.
Milena Stillfried vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin über die Schweine, die in Heide randaliert haben, die Wildschweine.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Tja, dieser Brexit, ne?
Wer die Scheidungsgespräche zwischen Briten und der Europäischen Union verfolgt, kann sich eines gewissen und täglich grüßt das Murmeltiergefühls nicht erwehren.
Die Brexit-Verhandlungen sind in einer gefährlichen Sackgasse. Die fünfte Verhandlungsrunde in Brüssel brachte keinerlei Fortschritt.
Deadlock, Stillstand, gaben die Verhandlungsführer beider Seiten offen zu.
Auch heute gab es für die 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel genügend Gesprächsstoff, damit es auf einem EU-Gipfel nicht langweilig wird, der gestern offiziell begonnen hat. Themen waren natürlich der Brexit und der Zeitplan, nachdem die EU auf den zukünftigen Gipfeln auch noch andere wichtige Themen angehen will. Unser Korrespondent in Brüssel ist Thomas Otto. Grüß dich, hallo, guten Abend.
Hallo, grüß dich.
Sag uns, was wurde da heute diskutiert?
Ja, es ging um die Grundfrage, sind wir denn in den bisherigen 5 Runden ausreichend weit vorangekommen? Naja, und das haben wir ja gerade in dieser kleinen Collage schon gehört von den Kollegen. So richtig vorangekommen ist man da nicht. Man will eben diese zweite Phase, also die Gespräche über die künftigen Beziehungen, erst dann anfangen, wenn man die größten Stolpersteine aus dem Weg geräumt hat. Nicht, dass man am Ende aufwendig ganz viele Kompromisse findet und erst am Ende über die Stolpersteine verhandelt und es dann daran scheitert. Das will man eben verhindern. Naja, es war jetzt keine Überraschung. Die Verhandlungen sind eben noch nicht weit genug vorangekommen. Deshalb geht es eben noch nicht in Phase 2. Aber man will zumindest Theresa May so ein Stück weit entgegenkommen. Diese Phase 2 soll jetzt schon mal vorbereitet werden auf Seiten der EU. Und dann könnte man im Dezember damit starten.
Wenn man vorher wirklich Phase 1 abgeschlossen hat und das bedeutet, man legt sich fest auf die Schlussrechnung.
Zum Beispiel, genau, da gibt es 3 Hauptstreitpunkte. Das eine ist die Schlussrechnung. Da gibt es Zahlen 20 Milliarden, 60 Milliarden, 100 Milliarden. Die sind schon genannt worden. Und jetzt könnte so eine mögliche Lösung sein, dass man sich auf gar keine feste Zahl festlegt, dass man sagt, wir haben eine Liste von Zusagen und von Projekten, an denen sich die Briten vielleicht auch weiter in Zukunft beteiligen wollen. Und dass man dann sagt, naja, so genau kann man diese Summe gar nicht beziffern und versucht, das Problem damit vom Tisch zu bringen.
Anderes Thema heute war der Zeitplan der EU, wie es da auf dem nächsten EU-Gipfel weitergehen soll. Welche Themen stehen da im Raum?
Ja, das ist eine lange Liste. Ich kann mal anfangen. Digitalisierung, Finanzplanung, Euro und die Bankenunion, innere Sicherheit, Handel, Klimapolitik und natürlich das ganz große Streitthema Migration. Das liegt ja zumindest zwischen den Staats- und Regierungschefs, zwischen den Staaten seit Monaten auf Eis. Da geht es eben vor allem um den Streitpunkt, sollen Staaten verpflichtet werden, Flüchtlinge aufzunehmen oder soll das Ganze doch freiwillig stattfinden? Das Parlament ist da schon weiter. Dort hat man sich am Donnerstag auf den eigenen Entwurf einer Reform geeinigt, auch mit einer ziemlich großen Mehrheit, also eine relativ starke Position. Und jetzt hat der Rat bzw. Ratspräsident Tusk eben angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres wollen wir auch soweit sein, unseren Entwurf vorlegen und dann könnten da Verhandlungen zwischen Rat und Parlament endlich stattfinden.
Der französische Präsident Emmanuel Macron, der drückt ja ordentlich aufs Gas, was EU-Fragen angeht. Er möchte eine Reform, er möchte viel momentan. Und der Ratspräsident Donald Tusk, du hast ihn gerade schon angesprochen, der bremst das Ganze so ein wenig ab, oder nicht?
Naja, er will dem Ganzen auf jeden Fall eine verbindliche Struktur geben. Er hat ja so einen Zeitplan vorgelegt, wo also die nächsten Gipfel alle draufstehen und man dann eben für jeden Gipfel schon mal vorplant bis ins Jahr 2019, welche Reformvorhaben wollen wir uns für jeden Gipfel vornehmen. Und damit will er natürlich verhindern, dass man wieder in so eine Situation kommt, wie eben bei der Asylreform, so ein ewiges Verschieben, Aussitzen der Probleme. Er will halt den Druck erzeugen, damit die Kompromisse auch gelöst werden. Und Tusk hat jetzt auf dem Gipfel nochmal klar gemacht, wir wollen eben so viel Einigkeit wie möglich herstellen. Aber wenn das nicht geht, dann müssen eben die, in Gänsefüßchen, die willigen Staaten vorangehen. So macht man das ja im Moment zum Beispiel schon bei der militärischen Zusammenarbeit oder bei der Europäischen Staatsanwaltschaft. Damit es eben überhaupt funktioniert und stattfinden kann, schließen sich die zusammen, die es wollen, und die, die nicht daran teilnehmen wollen, die bleiben dann eben freiwillig außen vor.
Okay, und Macron, der wuselt ja gefühlt ziemlich rum von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Wird er das weitermachen, um zu verhandeln, schon vorab mit den Regierungschefs in einzelnen Staaten?
Da kann man von ausgehen, denn das ist ja ein relativ ambitioniertes Programm, was er da vorgestellt hat. Eine ganze Liste von Vorschlägen. Aber er ist natürlich auf die anderen Staaten angewiesen, ist darauf angewiesen, dort die Leute auf seine Seite zu holen oder zumindest Mehrheiten zu bilden. Aber zumindest in den nächsten Wochen und Monaten wird da nicht so viel passieren können, ganz konkret an Entscheidungen. Und warum, das hat Angela Merkel heute erklärt.
Ich habe darauf verwiesen, dass wir in Deutschland jetzt natürlich in Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen sind. Da werden wir, gerade auch was die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion anbelangt, das sicherlich intensiv besprechen. Wann ich dann die Ergebnisse mitteilen kann, das ist heute noch nicht absehbar. Und es bedarf dann auch in den kommenden Wochen des Respekts vor der Regierungsbildung in Deutschland.
Also Brüssel steht da so ein bisschen auf Pause und wartet eben drauf, dass es erstmal eine neue Regierung in Deutschland gibt. Und dann kann man eben zusammen neue Entscheidungen treffen.
Thomas Otto in Brüssel, da ist EU-Gipfel. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Tanken und dann nicht bezahlen und einfach abhauen. Das ist immer etwas heikel, denn jemand von der Tanke, der könnte ja hinterherkommen oder das Kennzeichen wird gefilmt oder man erkennt ein Gesicht auf den Überwachungskameraaufnahmen und das alles richtig viel Ärger bekommen, um 70 Euro zu sparen. Nee, ein Betrüger in Nettetal am Niederrhein, der wollte da Aufwand und Ertrag besser ausbalancieren und er hat gleich 1000 Liter getankt und ist weggefahren, hat die geklaut. Wie das, Pascal?
Ja, der hat einen Ford Courier umgebaut. Das sind diese Pkw mit so einem Mini-Laderaum hinten. Und da hat der Dieb offenbar einen riesen Tank eingebaut, ne? Sodass der überhaupt diese Flüssigkeit im Wert von 1600 Euro einsacken konnte.
Und weil wir das alles wissen, gehe ich davon aus, dass er geschnappt worden ist. Ne?
Yep, der ging allen ins Netz. Und zwar, was er nicht so auf dem Schirm hatte, war einfach mit 1000 Liter Benzin, da kriecht das Auto nur noch langsam. Und zwar wirklich im wörtlichen Sinn. Ein Polizeisprecher hat gesagt, das Fahrzeug hing 2 Zentimeter über dem Boden. Naja, tatsächlich sind ein paar Angestellte von der Tanke schnell in ihr eigenes Auto gestiegen und sind hinterhergefahren und haben den Typen dann auch geschnappt. Der hatte zwar falsche Nummernschilder anmontiert, aber ja, das hat ihm dann auch nichts mehr genutzt.
1000 Liter Sprit mit einem neuen frisierten Auto zocken, also mit einem umgebauten frisierten Auto. Super Idee.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn ihr diesen Schrei hier im Schwimmbad hört, dann wisst ihr, da hat jemand einen Krampf. Oder beim Joggen gibt's auch einen Krampf. Oder an den ersten beiden Tagen im Snowboard-Urlaub bei mir ganz schlimme Krämpfe in den Beinen. Manche wachen auch nachts auf und haben einen Krampf im Unterschenkel. Wow. Dann schnell in die Küche rennen und einen Schluck Gurkenwasser nehmen. Also diese Flüssigkeit, in der eingelegte Gurken schwimmen, das soll helfen. Viele schwören drauf. Und es gibt sogar eine Studie, die das 2010 untersucht hat und die zu dem Schluss gekommen ist, ja, Gurkenwasser hilft. Allerdings fehlt dafür der endgültige Beweis, beziehungsweise man weiß nicht genau, was da wirkt. Christine Graf ist Sportmedizinerin und Professorin an der Sporthochschule Köln. Frau Graf, wie ist das? Also hilft Gurkenwasser tatsächlich gegen Muskelkrämpfe?
Also ich habe selber noch nicht ausprobiert, also grause ich mich zu sehr vor Gurkenwasser. Mir selber helfen warme Füße über Nacht und das ist also irgendwie so ein altes Hausmittelchen.
Das heißt, ordentlich eine Wärmflasche ins Bett legen und dann kein Krampf.
Ja. Okay. Und vielleicht als Tipp für Sie beim Snowboarden, vielleicht nochmal zu gucken, dass die Füße ordentlich gedehnt werden. Das mit dem Gurkenwasser scheint zwar so eine gewisse, also es ist eine ganz interessante Studie, weil die tatsächlich einen Beweis gehabt hat, aber gegen Wasser ohne Elektrolyte. Das heißt, man muss gucken, ist das wirklich ein guter Beweis dafür, dass es hilft, und muss man sich das dann wirklich antun?
Ja, wie viel müsste man denn dann davon trinken?
Also man geht davon aus, oder sowas halt in der Studie, so wurde das dann ausgerechnet, dass man 1 Milliliter Gurkenwasser für 1 Kilogramm Körpergewicht trinkt. Das heißt also, jemand, der 70 Kilo wiegt, der sollte 70 Milliliter Gurkenwasser dann auch trinken. Also das ist nicht wahnsinnig viel, da muss es eigentlich zu sehr grausen. Aber wie gesagt, also Sie hatten das ja in der Eingangsmoderation auch schon gesagt, der endgültige Beweis steht noch aus.
Was trinkt man denn da dann eigentlich? Da ist Zucker drin, das ist Wasser, wahrscheinlich ein bisschen Essig, Salz.
Ja, Salz vor allen Dingen. Ursprünglich ging man ja von dieser Idee aus, dass es Elektrolyte sind, Elektrolytmangel, und dass es vielleicht auf diese Art und Weise auch so ein Stück weit ersetzt werden kann. Aber selbst für solche Dinge wie Magnesium, die ja auch immer gerne im Kontext von Muskelkrämpfen mitdiskutiert werden, auch da steht selbst der endgültige Beweis noch auf. Außer Sie wären schwanger, dann hilft es tatsächlich ein bisschen, oder bei älteren Damen wie bei mir scheint es auch ein bisschen zu helfen. Aber auch da, wie gesagt, ist der endgültige Beweis eigentlich noch nicht abgeliefert worden.
Und alle fressen die ganze Zeit das Magnesium vor oder nach dem Sport, ne? Also
ja,
man weiß noch gar nicht so richtig, ob das wirklich hilft.
Genau.
Okay. Was ist denn die Ursache für so einen Muskelkrampf? Fehlen dem Körper da einfach bestimmte Stoffe, Spurenelemente, oder gibt es andere Ursachen noch?
Ja, das war lange Zeit die Überlegung, und deswegen auch Magnesium, dann wurde auch mal Kupfer diskutiert und solche Dinge. Sagen wir es mal so, es ist eine gute Argumentationshilfe für entsprechende Firmen, die solche Nahrungsergänzungsmittel und Spurenelemente herstellen. Da braucht man aber letztendlich kein Geld für ausgeben. Also die größere Überlegung heute von diesen herkömmlichen Muskelkrämpfen, ohne dass man, wie gesagt, schwanger ist oder Diabetiker ist und solche Dinge, ist eigentlich eher so eine Kursschaltung zwischen Muskulatur, Rückenmark und dann wiederum der Reflex zurück zur Muskulatur, die dann sagt, okay, hier hat irgendwas nicht so ganz hundertprozentig funktioniert und deswegen krampft. Also zumindest ist das eine von den Überlegungen dahinter.
Haben das alle oder hat man das in einem bestimmten Alter? Weil ich erinnere mich, dass ich vor allen Dingen mal so mit Anfang 20 öfter mal einen Krampf im Bein hatte, auch im Bett abends, so wie Sie, wenn Sie dann die Wärmflasche rausholen. Aber momentan habe ich gar nichts, wie gesagt, bis auf Snowboarden im Winter.
Ja, also das kann man eigentlich nicht auf ein bestimmtes Alter zurückführen, mehr auf irgendwelche Zustände. Also wie gesagt, schwanger ist da gerne diskutiert. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie sich zurückerinnern können, ob Sie damals kalte Füße hatten mit 20. Kann ja sein, dass es vielleicht damit eher zusammenhängt.
Bestimmt.
Aber
nicht.
Eigentlich gibt es da kein wirkliches Alter, wo man sagen kann, da ist man besonders betroffen von Muskelkrämpfen.
Tipps gegen Muskelkrämpfe von Christine Graf, Sportmedizinerin und Professorin an der Sporthochschule Köln. Könnt ihr am Wochenende also ordentlich Sport machen, wenn ihr wollt, wobei es regnet natürlich sehr, sehr, sehr schade, dass es regnet am Wochenende. Und zur Not holt ihr einfach die Wärmflasche raus, ne?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn sich mehr als 50 Leute über was einigen sollen, dann muss halt jeder wissen, worum es geht. Und es kann auch schwierig werden, vor allem wenn es um Politik geht. Heute treffen sich CDU, CSU, FDP und die Grünen zum ersten Mal gemeinsam zu Sondierungsgesprächen in großer Runde. Mehr als 50 Unterhändler sind das. Unterhändler der Parteien. Dabei soll es heute um Themen wie Finanzen, Haushalt und Steuern gehen. Und da ist die große Frage, wie verhandelt man zu 50st oder mehr? Darüber haben wir mit einem Verhandlungsexperten gesprochen, René Pfromm. Er ist Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator und Buchautor zum Thema Verhandlungsstrategien. Und ich habe ihn gefragt, Herr Pfromm, noch sind es zwar keine Koalitionsverhandlungen, aber auch beim Sondieren verhandeln die Politiker natürlich schon über Themen und auch über Pöstchen. Ist eine Gruppe von mehr als 50 Unterhändlern nicht viel, viel zu groß?
In der Tat erscheint über 50 Unterhändler erst einmal sehr viel. Wir müssen aber natürlich auch sehen, dass wir über 4 Parteien sprechen und ja 12 Themen identifiziert sind. Und wenn man sich so anschaut, erklärt sich damit auch die große Anzahl. Ich glaube, wir müssen auch dahingehend differenzieren, dass wir Verhandlungen im Plenum sehen, jetzt für die Sondierungsgespräche, aber es ja daneben auch noch Arbeitsgruppen gibt, viele Verhandlungen hinter der Bühne, drumherum, im Vorfeld, im Nachgang. Insofern sind die 50 Unterhändler jetzt nur der erste Blick. Sie haben aber einen guten Punkt. Es hat sehr große Auswirkungen auf die Verhandlungsführung dieser Anzahl von Parteien, denn wir brauchen natürlich einen ganz klaren Prozess, der jetzt ja auch schon festgesetzt wurde, mit Zeitplan, Arbeitsweise, Inhalt und dann Posten. Ein klares Protokoll, sicherlich einen durchsetzungsstarken Verhandlungsleiter und im Idealfall auch klare Kommunikationsregeln nach außen, damit da auch von außen nicht zu viel Druck aufgebaut wird auf die Parteien.
Welche Tipps haben Sie noch an die Unterhändler, sodass vielleicht jeder am Ende mit erhobenem Haupt rausgehen kann und sagen kann, ja, auch wir haben ein bisschen gewonnen?
Also zum einen glaube ich ganz, ganz wichtig, dass allen Beteiligten klar ist, dass es eine lange und harte Verhandlung werden wird. Das geben einfach die Rahmenbedingungen vor. Insofern hoffe ich natürlich, dass gemeinsame Problemlösungen statt positionell distributiven Feilschen bei den Parteien Vertretern einsetzt, dass also am Ende wirklich eine Paketlösung gefunden wird, die einen gesichtswahrenden Teilsieg für jeden Einzelnen ermöglicht. Ob man das jetzt am Ende über Formulierungen mit Interpretationsspielräumen schafft oder tatsächlich dem Aufteilen von Inhalten nach Wählergruppen, das wird man sehen. Diplomatisches Geschick ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dickes Fell, denn diese Verhandlungen werden nicht einfach, da es eben um mehr geht als nur Inhalte. Kreativität und wenn wir an die Brexit-Verhandlungen denken oder den Auftakt zu diesen, die bislang ja vielleicht noch kein Musterbeispiel sind, aber zumindest einen interessanten Anfang ja hatten, als Michel Barnier und David Davis einander Wanderstock und Wanderbuch geschenkt haben, mit Hinweis auf den Weg, der vor ihnen liegt, zum Gipfel, ist das, glaube ich, auch hier übertragbar. Ich bin mir sicher, dass alle Parteien auch über ihre jeweiligen Alternativen nachdenken. Also es könnte zum Beispiel für die Union weitere Gespräche auch mit der SPD bedeuten, denn wenn wir keine Alternativen haben, ist natürlich eine Verhandlungsführung auch sehr schwierig.
Und viel Kaffee, ne? Die wollen ja bis in den Abend, bis in die Nacht hinein oft verhandeln. Ist das überhaupt sinnvoll, also so bis 24 Uhr, 1 Uhr noch überhaupt da zusammenzusitzen?
Ob es sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, ist jedenfalls ein wichtiger Faktor in Verhandlungen, denn die Zustimmungsbereitschaft aller Parteien steigt natürlich in den späteren Nacht- und den frühen Morgenstunden. Ja. Es gibt so eine Daumenregel, 80% der Konzessionen werden in den letzten 20% der Zeit gemacht. Natürlich ist es auch so ein bisschen ein Wettkampf, wer hält länger durch. Für die Teams heißt das, die müssen körperlich, strategisch, taktisch und inhaltlich fit sein, brauchen eine klare Roadmap. Da hat Frau Merkel natürlich viel Erfahrung, gerade auch auf europäischer Ebene haben ja Verhandlungen schon sehr lange gedauert. Sie müssen aber, und das jetzt aus eigener Erfahrung im Bereich anwaltlicher Verhandlungen, ist es eben auch eine Frage, wie lange halte ich durch, wie kann ich mich im Team abwechseln, die notwendigen Pausen nehmen, wie kann ich mich fit halten, um auch noch die Konzentration zu haben in den späten Nachtstunden. Auf der anderen Seite, es gibt einen Point of No Return, ab dem ist man dann auf Autopilot und dann läuft vieles auch einfacher.
Wirtschaftsmediator und Buchautor zum Thema Verhandlungsstrategien. René Pfromm war das in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Angeben mit Kultur, ne? Rielke zitieren zum Beispiel oder mit Theatertickets winken und sagen, ich gehe heute Abend in Macbeth und du so. Oder jedem, der es nicht wissen will, erzählen, was das teure Kunstwerk an der Wand gekostet hat. Es ist nur blöd, wenn man kein Kunstchecker ist und nicht merkt, dass man nur ein Fake an der Wand hängen hat. So wie wohl ein angebliches Renoir-Gemälde von Donald Trump, dem Präsidenten. Pascal Fischer hat die ganze Story. Bitteschön.
Ja, und die kommt wiederum vom Trump-Biografen Tim O'Brien. Der hat nämlich im Vanity Fair-Podcast etwas erzählt, was ihm schon vor einiger Zeit passiert ist. Ja, er sitzt mit Trump im Privatjet und da ist ein Gemälde zu sehen. Pierre-Auguste Renoirs zwei Schwestern aus dem Jahre 1881. Um das mal so kurz zu erzählen, ist so ein Motiv, eine alte und eine junge Frau vor Bäumen und Blumen, sehr farbenprächtig, sehr leuchtend und Trump hat natürlich gesagt, das ist ein Original. O'Brien wusste zufälligerweise Bescheid und hat Trump korrigiert, nö, das Bild hängt seit 1933 im Art Institute of Chicago.
Ist Trump zurückgerudert?
Ja, natürlich nicht. Wir kennen ihn doch. Ne? Am nächsten Tag hat er nämlich O'Brien dann auch noch weiter bombardiert. Nein, das Bild sei echt. Die Anekdote ist ja schon was älter. Und jetzt geht's aber weiter in TV-Interviews nach der Wahl Trumps zum Präsidenten. Da kann man sehen, im Hintergrund hängt dieses Bild im Trump Tower. Zwei Interviews gibt's, wo man das sehen kann. Kunstexperten haben jetzt schon gesagt, wir halten das natürlich für eine Fälschung. Das Museum meldet, ja klar, das Original gehört uns. Und das Bild war sogar 2007 an eine Ausstellung in Wuppertal ausgeliehen.
In Wuppertal, da muss es ja echt sein. Gibt's ein Statement aus dem Weißen Haus?
Nein, noch nicht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Man muss es nicht nur hier oben haben, Klopf auf den Kopf, sondern auch hier. Also in den Muskeln. Und gleichzeitig geht wohl nicht, hört ihr jetzt in unserem Best-of-Wissensnachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Unser Gehirn ist ganz schön egoistisch. Das zeigt ein Experiment britischer Forscher. Sie haben sich angeguckt, wo die Energie eher hinfließt, wenn man sich gleichzeitig körperlich anstrengt und scharf nachdenken muss. Dafür haben sie über 60 Mitglieder der Rudermannschaft der Uni Cambridge antreten lassen. Einmal mussten sie 3 Minuten lang mit aller Kraft rudern, ein anderes Mal einen Gedächtnistest absolvieren. Als letztes sollten sie beides gleichzeitig machen. Prompt ging die Leistung runter, sowohl beim Rudern als auch beim Denken. Allerdings war der Leistungsabfall bei der körperlichen Betätigung deutlich stärker als bei der Gedächtnisleistung. Sowohl Muskeln als auch Gehirn bekommen ihre Energie durch den Stoffwechsel von Zucker. Das Gehirn scheint den eigenen Energiebedarf aber als wichtiger einzustufen als den Energiebedarf der Muskeln. Deshalb versorgt es erst sich selbst und bleibt somit leistungsfähiger, folgern die Forscher im Fachmagazin Scientific Reports. Sie gehen davon aus, dass es evolutionstechnisch noch wichtiger war, scharf nachdenken zu können, als schnell wegzurennen. Die weltweite Umweltverschmutzung kostet laut einer Studie mehr Menschen das Leben als Kriege und Krankheiten. Ein internationales Forscherteam schreibt im Fachmagazin The Lancet, dass einer von 6 vorzeitigen Todesfällen im Jahr 2015 auf Schadstoffe in der Luft, im Wasser oder im Boden zurückgeführt werden kann. Demnach starben durch die Umweltverschmutzung weltweit etwa 9 Millionen Menschen, mehr als durch AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen. Allein die Luftverschmutzung, zum Beispiel durch den Verkehr oder durch offene Feuer, stehe mit mehr als 6 Millionen Todesfällen im Zusammenhang. Die zweitgrößte Gefahr sei verschmutztes Wasser, durch das Infektionen übertragen würden. Laut den Forschern treffen die Folgen der Umweltverschmutzung vor allem Menschen in armen und aufstrebenden Ländern, wo die Industrie schnell ausgebaut wird. Ungefähr ein Viertel der Toten gäbe es in diesen Ländern, darunter Indien, Pakistan und China. Die Menschen starben zum Beispiel an Herzerkrankungen, Schlaganfällen oder Lungenkrebs. Sind Ängste angeboren oder erlernt? Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts in Leipzig wollen eine Antwort darauf gefunden haben. Zumindest was Spinnen- und Schlangenphobien betrifft. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass es eine Veranlagung dafür gibt. Das haben sie in Tests mit Babys rausgefunden. Sie haben 6 Monate alten Säuglingen verschiedene Bilder gezeigt und festgestellt, sahen die Kinder Schlangen oder Spinnen statt einer Blume oder eines Fischs, zeigten sie Stressreaktionen, zum Beispiel geweitete Pupillen. Weil die Kinder noch so jung waren, gehen die Forscher davon aus, dass die Angstreaktion angeboren ist. Sie sagen, die Angst vor Schlangen habe offenbar einen evolutionären Ursprung. Die Wissenschaftler verweisen darauf, dass auch bei anderen Primaten gewisse Mechanismen von Geburt an im Gehirn verankert seien. Die würden helfen, ein Objekt schnell als Spinne oder Schlange zu identifizieren.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn du schläfst und träumst und im Traum merkst, Moment, ich träume ja. Dann nennt man das Klartraum. Als Teenie, so mit 14 bis 16, da konnte ich das ganz gut. Und da habe ich es dann sogar geschafft, den Trauminhalt aktiv mitzugestalten. Ziemlich cool war das damals, aber dann ist diese Gabe wieder verloren gegangen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Wir können es aber anscheinend alle lernen. Forscher der University of Adelaide in Australien, die sagen, wir sollen uns einfach einen Wecker stellen, aufstehen, sich das Klarträumen vornehmen, dann wieder ab ins Bett und dann funktioniert das. Pascal Fischer aus unserem Team, erklär uns diese Methode ganz genau. Das soll einfach so gehen?
Ja, genau. Du stellst also den Wecker auf 5 Stunden, ne, so abends, wachst dann irgendwie um 3 oder so auf, sollst aber nur ganz kurz wach bleiben.
Okay.
Eigentlich steht ja nach 5 Stunden die REM-Phase kurz bevor, ne? Also diese traumintensive Phase.
Rapid Eye Movement.
Genau.
REM.
Jetzt bist du natürlich wach und du sollst dir jetzt einfach ein paar Mal eindringlich sagen, wenn ich das nächste Mal träume, werde ich mich daran erinnern, dass ich träume. Außerdem sollst du dir vielleicht sogar schon im Wachsein vorstellen, du seist in einem Klartraum, ein bisschen fühlen, wie das sich so anfühlt und nach 5 Minuten aber wieder ab ins Bett.
Und es klappt am besten?
Ja, 46% der Versuchspersonen hatten innerhalb einer Woche Klarträume. Insgesamt haben das 47 Leute geübt und das war einfach die beste Methode.
Aber das stresst doch, nachts aufstehen, sich den Wecker stellen extra für sowas, oder nicht?
Finde ich auch. Naja, der Studienleiter, der Psychologe Denholm Aspie, der sagt, die Leute litten sogar weniger unter Schlafmangel. Da gibt es auch andere Einschätzungen. Ich habe angerufen in Wien bei Brigitte Holzinger, die leitet das Wiener Institut für Bewusstseins- und Traumforschung und die meint...
Diese Technik ist sehr anspruchsvoll. Ja, ich sage zum Beispiel auch den Leuten, man muss aufpassen, wenn man diese Technik anwendet, dass man keine Schlafstörung entwickelt und dass, wie soll man sagen, selbst das luzide Träumen einer Schlafstörung nicht wert ist.
Also vielleicht doch ein Risiko.
Was waren denn die anderen untersuchten Methoden, die nicht so gut funktioniert haben?
Ja, es gab da noch 2 weitere Methoden, die sind auch sehr bekannt. Einmal den sogenannten Reality Check. Also du machst dir immer wieder tagsüber bewusst, ich bin wach. Mhm. Die Idee dabei ist, das wird eine Gewohnheit und wenn du dann im Traum träumst, dann bist du da auch so reflektiert. Dann gibt's noch was, das ist so ähnlich wie das, was ich vorhin erzählt habe. Also aufstehen nach 5 Stunden Schlaf, kurz wach bleiben und wieder in die Falle zurück, aber ohne diese Litanei. Ja? Also wenn ich das nächste Mal träume, werde ich mich daran erinnern, dass ich träume. Ohne das. Ja, und diese Autosuggestion dabei, die ich ganz am Anfang erzählt habe, ne, und jetzt wieder, die ist aber wohl das Entscheidende. Die war alleine besser als alle diese 3 Methoden kombiniert.
Ist das denn alles total neu jetzt?
Ja, nicht wirklich. Also Klarträume werden ja seit 2000 Jahren schon berichtet. Brigitte Holzinger sagt auch, die maßgeblichen Studien, die stammen alle vom US-Amerikaner Stephen LaBerge aus den 80ern, 90ern und 2000er Jahren. Da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Auch die Psychologin Uschi Grob hat uns angetwittert und gesagt, hey, die Methoden sind doch längst bekannt. Ja, es geht aber eher darum zu schauen, wie gut sie sind.
Okay, gibt's denn noch weitere Methoden?
Ja, wenn du auf YouTube guckst, da findest du allerlei, ne? So Tutorials, zum Beispiel ein Traumtagebuch führen. Das motiviert dich einfach. Und wenn du mal weniger träumst, dann weißt du einfach, es wird wieder.
Es gibt auch bestimmt auch so Wochenendseminare oder so.
Ja, ja,
hilft,
ja,
hilft
ja.
Das?
Das hilft wahrscheinlich sogar eindeutig. Das hat mir Brigitte Holzinger auch wieder gesagt, aus ihrer Praxiserfahrung heraus. Entscheidend ist nämlich da Folgendes.
Wenn man andere Kollegen oder sagen wir mal Gleichgesinnte findet und sich mit denen austauschen kann und auch hört, ja, so ist der in den luziden Traum gekommen und dann ist das passiert und er hat das gemacht, ist eigentlich das Effektivste.
Du lernst Tricks und du bist auch noch motiviert durch die Gruppe.
Luzider Traum ist dann da dieser Klartraum, was sie gesagt hat. Ein
luzider
Traum. Komisch, da will man sich also in den Traum zurückziehen und dann zählt dann doch irgendwie die Gruppendynamik außerhalb des Kopfes, oder?
Ja, klingt komisch. Brigitte Holzinger sagt, Kinder können das ja erstaunlich gut. Wenn man denen sagt, im nächsten Albtraum haust du den bösen Wolf einfach auf den Kopf, dann machen die das auch im nächsten Traum. Wir müssen also eigentlich nur das lernen, was wir verlernt haben, was eigentlich jeder können müsste.
Es ist eine Art Umdenken, nicht? Es ist eigentlich einfach. Hat man umgedacht? Es ist so, dass wir einfach so erzogen worden sind, dass Träume eh unwichtig sind und daher geht es eigentlich aus meiner Sicht in erster Linie um eine Art Zugang zu, was ist denn das luzide Träumen eigentlich, wie kann man das lernen?
Also sie würde zwar nicht lernen, sondern eigentlich unterstützen sagen, hat sie mir dann noch gesagt. Aber ja, es gibt einfach nur so eine Akzeptanz, der du dich öffnen musst. Eine Garantie gibt's aber leider nicht.
Eine neue australische Studie sagt, dass Weckerstellen, Aufwachen, Traum beschließen und sich vornehmen, sich daran zu erinnern, am besten hilft, um klar zu träumen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Erfolgsdruck ist natürlich enorm für alle. Scheitern ist fast nicht möglich. Heute treffen sich die Verhandlungsführer aller Parteien zur ersten großen Sondierungsrunde. Erste große heißt, sie sitzen jetzt tatsächlich alle zusammen. Alle 4. CDU, CSU, die Grünen und die FDP. Und das sind mehr als 50 Personen. Wer dabei ist und wie überhaupt der Ablauf ist, das klären wir mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Marcel, die CDU, die nimmt mit 19 Menschen teil, die CSU mit 11, die Grünen mit 14 und die FDP mit 8. Ist die Zahl total beliebig oder irgendwo auch geregelt?
Geregelt ist das nirgendwo. Also das liegt eigentlich in der Verantwortung und der Entscheidungsfreiheit der Parteien, mit wie vielen Leuten man da hinkommt. Es ist vielleicht nicht ganz beliebig, weil man immer versucht, so ein bisschen die Flügel abzudecken, zu schauen, dass da auch Leute mit Erfahrung dabei sind und natürlich auch die wichtigsten Köpfe der Partei. Das heißt, da orientiert man sich schon an bestimmten Erfahrungswerten.
Und wer sucht die Köpfe aus? Wer bestimmt für die jeweilige Partei, wer in den Gesprächen teilnehmen darf?
Auch das ist die Parteispitze, also in der Regel der Parteivorstand, der da den Vorschlag macht. Dann kommt es immer so ein bisschen auf die Kultur der Parteien an. Die Grünen haben das auch nochmal auf einem kleinen Parteitag, als man gesagt hat, ja, wir machen Sondierungsgespräche, auch nochmal dieses 14er-Team dann abgestimmt. Aber das war auch ein Vorschlag des Parteivorstandes.
Ab wann werden aus Sondierungsgesprächen dann eigentlich richtige Koalitionsverhandlungen?
Ab dem Zeitpunkt, wo die Partner erkennen, ja, hier ist eine Grundlage, dass wir wirklich miteinander regieren können. Das kann man zeitlich meistens schlecht festmachen. Manchmal geht das sehr schnell. Das heißt, dass man bei klassischen rot-grünen Regierungen zum Beispiel dann auch eigentlich diesen Teil manchmal fast überspringt. Jetzt wird das ein sehr, sehr langes Verfahren, weil zum Beispiel auch die Grünen angekündigt haben, man wird über das Ergebnis dieser Sondierungsgespräche auch nochmal abstimmen wollen auf einem Parteitag. Und das heißt, dass da eigentlich schon die meisten Sachen wirklich festgezurrt sein müssen.
Bei Koalitionsverhandlungen später geht es natürlich auch um Posten, aber es heißt immer erst Sachfragen, dann Personalfragen. Wird das auch immer eingehalten? Geht es vielleicht jetzt in den Sondierungsgesprächen auch schon um Pöstchen?
Nach außen hin wird es sicherlich ganz klar auf die Sachebene geschoben, weil das ist eigentlich auch das, worum es jetzt erstmal geht. Man weiß ja noch überhaupt nicht, welche Parteien dann auf welche Ministerien kriegen. Man kann sich aber eigentlich sicher sein, dass da auch schon die ersten Überlegungen getroffen werden. Allerdings eher innerparteilich, weil man sich nicht gerne von den anderen rein diktieren lässt, wen man denn jetzt dann an bestimmte Posten bringt. Und auch da ist man sogar manchmal vorsichtig, weil man ja manchmal auch gar nicht sicher sein kann, dass so eine Mehrheit steht dann im Bundestag, wenn die Kanzlerin gewählt werden soll. Und da möchte man manchmal Leute gar nicht verärgern und vor den Kopf stoßen und rückt deshalb gar nicht damit raus.
Werden denn eigentlich die Prozentzahlen, also die Wählerzahlen aus den Wahlen in diese Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen nochmal mit reingenommen, dass sie sagen, Moment, wir von der CDU/CSU hatten ja so und so viel Prozent der Wähler und ihr von den Grünen nur so und so viel, deswegen bekommen wir den größten Anteil dieses Vertrages, der zu uns passt?
Eigentlich ist es sogar eher so, dass man auf die kleineren nochmal zugehen muss. Also wenn man wirklich auf die Wahlergebnisse schaut und dann zum Beispiel Anzahl von Ministerien oder auch dann bestimmte Kernprojekte, dann ist es in der Regel wirklich so, dass die kleineren da überbezahlt werden und ein bisschen mehr bekommen. Aber die Union hat das ja jetzt auch im Vorfeld schon öfters mal betont. Wir gehen da als stärkste Partei rein. Natürlich wollen wir auch Inhalte setzen. Wahrscheinlich, wenn es knirscht, dann wird man auch manchmal dann so ein bisschen versuchen, diesen Hebel zu drücken.
Nach Sondierung kommen die Koalitionsverhandlungen und die enden dann hoffentlich mit einem Vertrag. Endet das immer mit einem Vertrag eigentlich?
Muss es nicht. Ist aber in der neueren Zeit die Regel. Bei den ersten Bundesregierungen gab es nicht so einen Vertrag. Das kam zum ersten Mal 1961. Man kann aber eigentlich zweierlei Dinge sehen. Das eine ist, je detaillierter eigentlich so ein Regierungsprogramm wird, desto eher schreibt man das auch nieder in so einem Vertrag. Und gerade wenn es über Lager hinweg geht, das heißt, dass man jetzt zum Beispiel ja auch Jamaika sondiert, dann schreibt man meistens sehr genau auch fest und macht das in der Art eines Vertrages, was man miteinander vereinbart hat, weil man sich ja auch immer so ein bisschen kritisch beäugt während der Legislatur.
Aber es ist doch eher eine Vereinbarung als ein Vertrag. Rechtlich bindend ist der doch nicht.
Genau, es ist eine Vereinbarung, eigentlich eine Absichtserklärung oder ein Regierungsprogramm, was dann auch nochmal niedergeschrieben ist. Das ist wichtig, weil man sich eben daran abarbeiten kann. Aber man kann jetzt nicht, wenn etwas nicht eingehalten wird, den Partner darauf verklagen. Das ist dann eher so, dass dann eine Regierung zerbricht, aber das landet dann am Ende nicht vor Gericht.
Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen, erklärt von Politikwissenschaftler Marcel Solay.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wer für den Geheimdienst arbeitet, der muss was auf dem Kasten haben, ne? Sonst darf er gehen. Dann heißt es, kein fester Schnüfflerjob mehr für dich. Weg mit dir. Das gilt auch für die, die ganz besonders intensiv schnüffeln sollen, nämlich Bombenspürhunde. Die CIA hat vor kurzem eine Hündin rausgeworfen, weil sie, keinen Bock mehr hatte zu schnüffeln. Pascal Fischer, wer ist diese Hündin?
Ihr amtlicher Name ist Lulu. Oh ja, und sie war in einem CIA-Trainingsprogramm. Die sollte also lernen, Sprengstoff zu riechen, aber die hat sich noch nicht mal stets bemüht, muss man sagen. Die CIA hat irgendwann einfach getwittert in den letzten Tagen. Selbst wenn wir sie mit Futter und Spielzeug zum Suchen bewegen konnten, fühlte sie sich offenbar nicht mehr wohl. Und weiter, das Hauptanliegen unserer Trainer ist das physische und mentale Wohlergehen unserer Hunde. Also trafen wir die extrem schwere Entscheidung, Lulu aus dem Programm zu nehmen.
US-Veteranen haben es ja oft sehr hart. Wie geht's, Lulu?
Ich finde ja, auf Twitter sieht sie echt unglücklich aus, aber sie hat eigentlich noch Glück gehabt. Ihr Hundetrainer hat sie nämlich adoptiert. Ist natürlich ein PR-Stunt für die CIA. Die hat dann auch gleich ganz stolz getwittert, Lulu schnüffele jetzt nach Karnickeln und spiele mit den Kindern ihres Halters.
Sie wollte einfach kein Bombenspürhund sein, das ist doch völlig in Ordnung. Vielleicht hat
ich auch nicht.
Ich will das auch nicht, ja. Und vielleicht hat sie auch keinen guten Geruchssinn. Gibt ja auch Hunde, die sind in der Nase leicht behindert. Warum nicht?
Geruchsblind.
Geruchsblind. So, Pascal Fischer hatte die Story.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eine Mischung aus Trump und Berlusconi. So wird Andrej Babiš manchmal beschrieben. Andrej Babiš, der könnte der nächste Regierungschef in Tschechien werden. Ein Mann aus der Wirtschaft. Er ist sehr reich. Seine Partei ANO, die geht als Favorit in die Parlamentswahlen dort. Dies heute und morgen. Wir fragen nach bei Peter Lange, unserem Korrespondenten in Prag. Also Andrej Babiš, der wird schon mal mit Trump oder auch mit Berlusconi verglichen. Passt dieser Vergleich oder passt er dann doch nicht so richtig?
Also sagen wir, es sind Vergleiche von begrenzter Reichweite. Zu Donald Trump, ja, weil er eben auch ein erfolgreicher Unternehmer ist, Milliarden verdient hat. Zu Berlusconi, weil er in seinem Konzern auch eine Gesellschaft hat, zu der die zwei wichtigsten Tageszeitungen und ein sehr wichtiger privater Rundfunksender gehören. Soweit reicht das, aber dann hören die Vergleichsmöglichkeiten auch schon auf. Er ist schon ein Politiker von ganz eigener Art.
Ein richtiger Politiker, weil Babiš inszeniert sich ähnlich wie Donald Trump auch als Antipolitiker, also als einer, der gegen das Establishment ankämpft. Ist er das auch ein Stück weit oder steckt dahinter doch mehr Inszenierung?
Also das ist das, was ihn als Populisten ausmacht. Der Kämpfer gegen das Establishment, gegen die Klientelpolitik, derjenige, der den Staat umkrempeln will, ein schlanker Staat, digitalisierte Verwaltung, dem die Demokratie, so wie sie im Moment funktioniert, viel zu langsam ist. Und das macht dieses Populistische an ihm aus und auch, dass er eben den Affekt in der Bevölkerung, die Emotionen in der Bevölkerung aufgreift und verstärkt. Zum Beispiel Politiker, dass die alle raffgierig sind und korrupt und unfähig. Und er selber ist ja ein Geschäftsmann und seine Vorstellung ist ja, den Staat dann auch wie eine Firma zu führen.
Tschechien geht es wirtschaftlich gerade relativ gut. Die Arbeitslosenquote ist sogar die niedrigste der ganzen EU und trotzdem ist Andrej Babiš mit seiner populistischen Partei der Favorit für diese Wahl. Wie lässt sich das erklären? Was sind die großen Wahlkampfthemen?
Na, die wirtschaftliche Lage ist ja etwas, was einen Durchschnittswert abbildet für das ganze Land. Und da stimmt es in der Tat, die Wirtschaft wächst in den letzten Jahren, die Preise sind einigermaßen stabil, die Durchschnittslöhne steigen und die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtief. Aber das spreizt sich dann doch, wenn man genau hinschaut. Dann sieht man eben, ja, der Boom ist in den Städten und in ihrem Umland, aber dort steigen dafür die Mieten und das Leben wird teurer. Und es gibt Regionen in Nordböhmen oder im schlesischen Kohlerevier im Nordosten, da ist der Aufschwung noch nicht angekommen. Und da kommen dann Stimmungen zusammen. Der Frust bei denen, die sich abgehängt fühlen und die Angst vor dem Abstieg bei den anderen. Und dazu noch eine gewisse Ungeduld, die entstanden ist. Die Tschechen schauen gerne nach Deutschland und nach Österreich und sehen, da sind die Löhne dreimal höher im Durchschnitt als bei uns. Und sie sind nach 25 Jahren, 27 Jahren immer noch ein Billiglohnland und finden, das reicht jetzt langsam auch mal. Und all das zusammen macht dann so eine Gemengelage, eine Stimmung aus, auf der die Anno-Partei von Babiš Erfolg haben kann.
Wenn er jetzt tatsächlich neuer Regierungschef wird, was für Auswirkungen hätte das auf Deutschland? Also was können wir zum Beispiel in der Europapolitik von ihm erwarten?
Die wird sicherlich nicht gemütlicher, aber er ist eben auch kein Kaczynski und kein Orban. Erstens hat er vielleicht 30% der Stimmen dann am Ende und muss Koalitionspartner suchen und dann eventuell auf die Rücksicht nehmen. Zum anderen hat er wirtschaftliche Interessen in fast allen europäischen Ländern mit seinem Agrofert-Konzern. Der weiß schon, was er sich antun würde, wenn die EU beschädigt würde. Da will er auch drin bleiben. Er ist immer noch gegen die Einführung des Euro in Tschechien, gegen Migration und gegen die Flüchtlingsquoten. Das entspricht ja auch der Stimmung hier im Land. Aber wie gesagt, in der EU will er schon drin bleiben. Gemütlicher wird es nicht werden. Er hat immer wieder sich sehr lobend über Wolfgang Schäuble geäußert, den er für den fähigsten Politiker in Deutschland hält. An dem orientiert er sich ein bisschen. Also es ist ein gemischtes Bild, was so die EU-Vorstellungen angeht, so richtig. Was er da wirklich will, das weiß vielleicht er selber noch nicht mal so richtig.
Peter Lange in Prag über Andrej Babiš. In Tschechien sind heute und morgen Parlamentswahlen. Und das war die Redaktionskonferenz für diese Woche von uns beiden. Pascal Fischer war die ganze Woche mit dabei. Dankeschön.
Ich danke dir. Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.